Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und natürlich sitzen wir hier frisch geduscht, geschniegelt und bereit für das Thema der Woche im Studio. Für Sie am Mikrofon der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
Und Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
Lieber Christian, du suchst ja immer, finde ich, ganz persönlich, Menschen aus, mit denen man einfach gerne spricht. Letzte Woche hattest du das Thema Nachwuchs für die Branche und hast da eben auch den Nachwuchs mal zu Wort kommen lassen, was ich elementar und wichtig finde. Jetzt ist so fast das Gegenteil dabei. Und zwar ein richtig alter Hase, der die Branche wirklich, wirklich gut kennt, mittlerweile auch eine ganz besondere Position innehat und nicht nur darüber redet, sondern auch, finde ich, so ein bisschen an die Problempunkte der Branche geht und so ein bisschen den Finger drauf drückt.
Ja, Detlef Altmann war ja über 3 Jahrzehnte sozusagen das Gesicht von Neckermann-Reisen und war dann in führenden Positionen bei Neckermann, C&N Touristik, später Thomas Cook, hat dann anschließend noch für Air Berlin gearbeitet und kennt tatsächlich die Branche sehr lange und aus dem FF. Und seit 1,5 Jahren ist er Geschäftsführer einer altehrwürdigen Stiftung, der Willi-Schanow-Stiftung. Die wird nämlich übrigens im nächsten Jahr 70 Jahre alt. 1953 ist sie gegründet worden. Und die Willi-Schanow-Stiftung hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, Studienreisen mit Seminarcharakter für Touristiker zu veranstalten und insofern zur Völkerverständigung, aber auch zur touristischen Weiterbildung beizutragen. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, ob denn das Konzept seiner Stiftung eigentlich heute noch zeitgemäß ist. Und falls ja, warum? Und natürlich wollte ich aus dem Anlass, wenn wir schon mal miteinander reden, auch seine Einschätzungen zu, ja, so diversen aktuellen Problemen in der Branche hören.
Und warum das Bettenproblem in Bottrum wahrscheinlich seine allererste Reise boykottiert, auch darüber spricht er mit Christian Schmicke. Jetzt gibt's das Gespräch der Woche.
Hallo Detlef.
Hallo Christian.
Ich bin mir sicher, wir beiden haben zumindest eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass uns beiden nachgesagt wird, man höre, dass wir aus dem Ruhrgebiet kommen. Und das ist ja an sich auch nicht verwerflich, oder?
Nee, im Gegenteil. Also ich bin heute nicht mehr allzu oft, aber ab und an noch in meiner alten Heimat in Essen. Und die leugne ich nicht, im Gegenteil. Ich finde das toll da. Und ich habe mich an, obwohl ich seit 38 Jahren jetzt im Hessenland lebe, habe ich mir dieses Hessische noch nicht so richtig angeeignet. Also ein Hesse wird mich auch nicht so erkennen. Und ein bisschen Ruhrpott-Slang ist da übrig geblieben und den lasse ich auch so. Da ändert sich auch nichts dran.
So geht's mir auch. Wir müssen uns da ja irgendwie durchsetzen, ne?
Genau.
Okay. Detlef, du bist jetzt seit 1,5 Jahren Geschäftsführer bei der Willi-Schanow-Stiftung. Und ich kann mir vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ziemlich gut, wie man im Reisebüro arbeitet, wie man in der Hotellerie arbeitet oder bei einem Reiseveranstalter. Aber wie sieht denn der Alltag beim Geschäftsführer der Willi-Schanow-Stiftung aus?
Ja, das sind drei Themen, drei große Themen. Einmal den Kontakt halten und den Austausch halten mit unseren beiden wichtigen Hausbanken. Das ist Goldman Sachs und die Privatbank Berenberg, weil das Stiftungskapital von knapp über 8 Millionen Euro wird von diesen beiden Banken verwaltet nach entsprechenden Anlagerichtlinien. Mhm. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass das alles immer so läuft, wie wir das auch gemeinsam mit dem Kuratorium der Stiftung entschieden haben, weil diese Gelder, die dort erwirtschaftet werden, also die Dividenden und Ähnliches, davon finanziert sich ja die Stiftung letztendlich, weil wir haben natürlich Gemeinkosten und die müssen darüber letztendlich dann finanziert werden. Also der eine Teil meiner Arbeit ist einfach den Kontakt zu den Banken halten und im Austausch zu sein mit diesen Fachleuten da. Der zweite Teil ist dann die tägliche Arbeit mit meinen Produktmanagerinnen und austauschen, welche neuen Reisen wir in die Planung nehmen können. Dazu ist es dann wichtig, die Kontakte zu halten und zu knüpfen, sowohl mit Fluggesellschaften als auch mit Touristboards, als auch mit Reiseveranstaltern, die uns unterstützen. Und da geht eine entsprechende Zeit natürlich drauf, weil Ich habe durch meine über 45-jährige Tätigkeit in der Touristik schon ein paar ganz gute Kontakte und die kann man natürlich hervorragend dafür nutzen. Ja, und der dritte Teil ist dann, wenn dann eine solche Studienreise in Richtung des Programmablaufes und Ähnliches dann fertig geplant ist, dass wir dann die Kalkulation durchgehen. Die Teilnehmer zahlen ja auch einen Teilnehmerpreis dafür und diese Kalkulation, die gebe ich letztendlich dann frei. Das sind so die drei Hauptschwerpunkte meiner Tätigkeiten in der Stiftung.
Ich sehe schon, du bist da tatsächlich gut beschäftigt. Und allein das Thema mit dem Anlagevermögen ist im Moment ja auch nicht ganz trivial, oder?
Ja, das ist richtig. Es war die letzten Jahre relativ okay noch, aber aktuell aufgrund der Entwicklungen an den Aktienmärkten ist das nicht ganz ohne. Aber ich muss sagen, grünes Licht. Die beiden Banken managen das hervorragend und bis jetzt sind wir absolut im Rahmen unserer Planungen, was auch die Liquidität angeht. Also da stehen die Ampeln auf grün und die machen einfach einen guten Job. Und jetzt muss man mal schauen, vielleicht kommen ja jetzt auch langsam wieder Zinserträge rein. Also nicht mehr das sogenannte Verwahrgeld. Das ist ja auch eine Formulierung, die ist ja wirklich abenteuerlich. Also Minuszinsen heißen ja bei den Banken nicht Minuszinsen, sondern heißen Verwahrentgelt. Das geht jetzt auch ja dem Ende zu. Also insofern gibt es auch ein paar positive Effekte, wobei der negative natürlich die Entwicklung an den Aktienmärkten ist. Und da muss man jetzt abwarten, was die nächsten Monate geht. Aber ich bin dieses Jahr zuversichtlich, dass wir im Rahmen unserer Budgets und Planung das alles hinbekommen. Und das müssen wir auch, weil wir haben ja im Frühjahr ein komplett neues Kuratorium wieder gewählt. Für die nächsten 5 Jahre, der Vorsitzende ist nach wie vor Jürgen Büchi. Stellvertreter ist jetzt Mario Kupsch von Studiosus. Und dann haben wir ja wirklich eine tolle Besetzung in dem Kuratorium. Also da ist vom Felix Eichhorn über den Markus Orth von Lufthansa City Center, über deinen geschätzten Kollegen Klaus Hillebrand von der FVW, dann haben wir den Ralf Schiller von FTI, den Marc Tanz von der Touristik. Also wir sind da wirklich breit aufgestellt und diese Leute unterstützen uns alle. Und die Stiftung
Klar.
gibt es ja jetzt seit 1953. Also da warst du noch nicht auf der Welt und ich war da auch noch nicht auf der Welt. Aber seitdem hat Willi Scharnow ja diese Stiftung damals gegründet und die Zielsetzung, was dahinter steht, nämlich letztendlich junge Touristiker zu unterstützen und überhaupt Touristiker zu unterstützen und die Kulturen der Länder näher zu bringen, das gilt ja nach wie vor. Also das ist nach wie vor ein wichtiges Thema.
Das führt mich genau zu meiner nächsten Frage. Die Willi Scharnow Stiftung hat eine langjährige und sehr honorige Geschichte, klar, und sie hat viele Unterstützer immer gehabt. Ist denn das Konzept im Wesentlichen Studienreisen so mit einem Seminarcharakter durchzuführen, deiner Meinung nach noch zeitgemäß?
Gerade das, wie diese Studienreisen durchgeführt werden, ist das auch heute noch zeitgemäß. Einfach weil Land und Leute und Kultur kennenzulernen in den touristischen Destinationen, das ist genau der Schwerpunkt dieser Studienreisen. Hier geht es also nicht darum, innerhalb von 6 Tagen sich 25 Hotels anzuschauen, was auch wichtig wäre. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Scharnow-Studienreisen, sondern die Scharnow-Reisen haben den Schwerpunkt Kultur, Land und Leute. Und darüber hinaus natürlich touristische Infrastruktur kennenzulernen. Und darauf ist das auch ausgerichtet. Das heißt, die Programme sind halt ganz anders als so klassische Inforeisen und Femtrips, wie man sie kennt. Und deswegen haben die auch so eine hohe Beliebtheit. Wir haben 10, 15 Plätze in der Regel pro Reise. Aber in der Regel ist das so, dass wir 40, 50, bei Fidschi hatten wir 120 Anmeldungen für 15 Plätze. Also das ist ein Beweis dafür, dass das noch eine große Akzeptanz bei dieser Zielgruppe hat. Das ist wirklich so.
Habt ihr denn, es gab ja tatsächlich in der Corona-Zeit längere Phasen, in denen mit Reisen nicht allzu viel los war, habt ihr denn die Zeit dazu genutzt, um am Konzept ein bisschen zu feilen?
Ja, wir haben ein paar organisatorische Sachen auch verändert, auch innerhalb der Stiftung. Das heißt, wir haben ein IT-Projekt aufgesetzt mit dem Thema papierloses Büro. Das heißt, komplette Datenhaltung in der gesicherten Cloud. Das hat auch funktioniert alles. Dann haben wir ein Thema aufgesetzt, mobiles Arbeiten für die Mitarbeiter, damit man tatsächlich von zu Hause genauso produktiv arbeiten kann. Auch das ist erfolgreich. Dann haben wir eine Partnerschaft mit Atmosphäre, sind wir eingegangen. Das heißt, die Teilnehmer der Reisen können dann ihren CO2-Fußabdruck eben teilweise auch kompensieren. Wir haben darüber hinaus neue Partner gewinnen können, also beispielsweise mit Unimar, ein Partner als Portugal-Spezialist, was dann dazu geführt hat, dass wir dann auch Reisen in Gebiete ausschreiben konnten, wo wir vorher nicht aktiv waren. Also wir haben die Zeit genutzt. Außerdem waren die Leute dann während der Pandemiezeit auch in Kurzarbeit, um einfach auch die Kostenstruktur ein bisschen zu entspannen. Das hat auch funktioniert. Und ich habe die dann im Juli, im August letzten Jahres aus der Kurzarbeit wieder zurückgeholt. Und dann haben wir auch wieder angefangen mit dem Restart der Reisen. Und die erste Tour war dann eine AIDA-Tour von Warnemünde aus Richtung Schweden für 7 Tage. Und das war so die erste Reise wieder nach 1,5 Jahren, weil 1,5 Jahre war ja mit Reisen so gut wie gar nichts machbar und möglich. Und die Zeit haben wir entsprechend genutzt, um da hinter den Kulissen so ein paar Sachen vorzubereiten, ja.
Die Branche, das ist ja allenthalben zu hören und zu lesen, hat ja ein Fachkräfteproblem offensichtlich. Die werden stark gesucht und sind schwer zu finden. Du hast ja einen ganz genauen Blick auf das, was in der Branche passiert. Wie bewertest du denn insgesamt das Aus- und Weiterbildungsangebot in der Touristik aktuell?
Also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass gerade was den Studiengang Touristik angeht und alles, was mit Touristik zusammenhängt, dass doch in vielen Einrichtungen in Deutschland diese Zweige eingestellt worden sind. Also es gibt gar nicht mehr so viele Unternehmen, die heute in der Richtung überhaupt noch Studiengänge anbieten. Das bekommen wir deswegen mit, weil wir zum Teil Stipendien vergeben. Also auch Leuten letztendlich Unterstützung geben finanziell, die entweder in den Studiengang gehen oder Auslandspraktika machen wollen. Wir unterstützen auch Sprachkurse. Also da haben wir schon diese Kontakte. Aber es ist im Moment wirklich das Problem, dass wir, glaube ich, alle gemeinsam daran arbeiten sollten, die Vorteile und die schönen Seiten dieses Berufsbildes, nämlich Reisen für Gäste zu organisieren und denen emotionale Reiseerlebnisse zu liefern, dass das doch ein toller Beruf ist und ein klasse Berufsbild ist. Und ich glaube, wir müssen in der Richtung über die Verbände, über Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung auch von euch und anderen Medien einfach hier wieder ein bisschen für positive Stimmung sorgen. Weil wir brauchen natürlich den Nachwuchs in der Touristik.
Kannst du denn in der Hinsicht schon ein Umdenken erkennen?
Ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Es ist im Moment sehr, sehr schwierig. Und wenn ich so mit meinen Kontakten mich unterhalte, dann höre ich das leider überall. Und jeder überlegt, wie komme ich an neue Leute ran? Und jeder versucht so ein bisschen was. Ich glaube, in ein paar Monaten sehen wir da mehr, ob das erfolgreich war. Aber was man feststellen kann, ist, dass viele Unternehmen das erkannt haben und aktiv werden, was zu tun im Endeffekt, ne? Mit Jobbörsen und vielen Sachen auch übers Internet, um einfach junge Leute für diesen Beruf zu begeistern. Und ich meine, du bist ja lange genug in der Branche. Du weißt ja selber, wie schön das auch wirklich ist, fremde Kulturen und fremde Länder kennenzulernen. Und wenn man das dann macht und die Kenntnisse dann an Kunden über Beratungsgespräche weitergibt, ja, das ist doch toll.
Wohl wahr. Dann gehen wir das Thema vielleicht noch mal von der anderen Seite an. Du hast ja eben erläutert, dass ihr tatsächlich mit der Art eurer Reisen schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Reisebranche habt, weil die Touristik ansonsten immer sehr stark auf ihr eigenes Produkt nur noch ausgerichtet ist, wenn es um Famtrips oder Ähnliches geht. Wie ist denn seitens der Branche die Unterstützung, die ihr derzeit erfahrt? Denn die einzelnen Unternehmen hatten ja jetzt in den vergangenen 2 Jahren auch nicht gerade goldene Geldzuflüsse.
Also, was wir natürlich gemerkt haben, ist, dass das sogenannte Spendenaufkommen, was ja auch ein Bestandteil der Liquidität für die Stiftung ist, dass das praktisch seit der Pandemie mehr oder weniger auf Null runtergegangen ist. Und das kann man auch verstehen. Ich meine, Unternehmen wie eine TUI oder auch eine Lufthansa, die dann auch noch staatliche Unterstützungsgelder bekommen haben, die können sich ja nicht hinstellen und dann auf einmal sagen, naja, dann spenden wir jetzt hier mal 20.000 Euro für die Willi-Scharnow-Stiftung. Das geht halt nicht. Das geht auch bis jetzt noch nicht. Also das ist wirklich sehr stark zum Erliegen gekommen. Aber was wir aktivieren und reaktivieren konnten, ist die Unterstützung halt in Form von touristischen Landleistungen, in Form von preiswerten Tickets und ähnlichem mehr, was ja dann auch seinen Wert letztendlich hat. Also da haben wir schon noch eine breite Unterstützung. Wir konnten neue Partner gewinnen, wie Bentour, wie Olimar, wie Nico Cruises, die alle jetzt auch mit der Stiftung zusammenarbeiten und Teile damit reingebracht haben. Wir haben mit der Lufthansa Group, was Flugtickets angeht, schöne Lösungen finden können, mit Eurowings Discover, dann eine Condor, die uns nach wie vor unterstützt, eine TUI Fly. Also da ist breite Unterstützung da, nur eben etwas anders. Also mehr auf Unterstützung, was die Reisen angeht und weniger in Barmittelzuwendung. Das ist der Punkt, ja.
Bist du denn eigentlich bei den Reisen, die ihr anbietet, häufiger oder immer dabei?
Ich war bis jetzt noch bei keiner einzigen Reise dabei.
Okay.
Dafür haben wir ja 15 ehrenamtliche Reisebegleiter, die eben alle aus der Branche kommen, die entweder früher ein eigenes Reisebüro hatten oder wir haben auch Dozenten dabei, die auf Fachhochschulen für die Touristik aktiv sind. Wir haben ehemalige Mitarbeiter von Fremdenverkehrsämtern, von Airlines. Also da ist ein buntes Spektrum von Teilnehmern, die das wirklich ehrenamtlich machen, die also da auch kein Geld mitverdienen, sondern wirklich aus Passion, aus Leidenschaft diese Reise gerne begleiten. Und den lasse ich dann mal den Vortritt. Ich wollte jetzt mal eine Tour machen im September nach Bodrum. Da waren wir jetzt in den finalen Planungen, aber da gibt es jetzt ein paar Bettenprobleme. Bodrum ist rappelvoll, das haut nicht so richtig hin. Deswegen verschieben wir das mal. Also vielleicht mache ich da nächstes Jahr mal, mache ich mal eine Tour. Aber ich überlasse den Fachleuten das jetzt da, das weiterzumachen. Da muss ich nicht durch die Gegend fliegen.
Detlef, du bist schon richtig lange in der Touristik. Über 45 Jahre hast du, glaube ich, gerade gesagt. Und da hast du ja auch noch Zeiten erlebt, in der Badeurlaub rund ums Mittelmeer so ein richtiges Wachstumssegment war.
Und das mit der Marke Neckermann ja sowieso.
Na klar.
Ja.
Und im Moment haben wir da ja eher so ein Verdrängungsprinzip. Also der Gesamtmarkt, der wächst nicht mehr so wahnsinnig für diese Art von Reisen jedenfalls. Und zudem scheinen sich ja im Moment alle möglichen Krisen übereinander zu türmen. Corona hatten wir gerade, ist auch noch nicht zu Ende. Dann gibt es den Ukraine-Krieg und dann wird uns ja allen die Bedeutung der Klimakrise immer stärker bewusst und freiwilligermaßen zum Teil. Wie bewertest du denn unter diesen Aspekten die aktuellen Entwicklungen in der Reisebranche?
Doch ein wenig mit Sorge, aber auch ein bisschen mit Ärgernis beobachte, ist das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist mit dem ganzen Thema Flugbeförderung. Damit hat sich die gesamte Branche sicherlich überhaupt keinen Gefallen getan, sondern im Gegenteil. Ich muss auch sagen, ich halte das auch zum Teil für ziemlich unprofessionell, was da abgelaufen ist. Also es konnte einen nicht so richtig überraschen, dass da auf einmal wieder mehr Gäste kommen in diesem Jahr. Und wer dann so tut, dass das so alles aus dem Himmel gefallen ist, der hat irgendwie seinen Laden nicht richtig gemanagt. Und es gibt ja auch ein paar Beispiele, wo man sagen kann, da ist das gut gemanagt worden. Wenn ich so eine Condor mir anschaue, die war nicht in den Schlagzeilen drin mit den Flugabsagen, ähnlichen Punkten. Also dieses ganze Thema, das tut unserer Form des Reisens sicherlich überhaupt keinen Gefallen, sondern im Gegenteil. Das hält den einen oder anderen ab und das muss schnellstens behoben werden, weil es ist eine Dienstleistung, die dort geboten werden muss. Und es kann ja nicht sein, dass man den Leuten sagt, jetzt komm mal 4 Stunden vor Abflug zum Flughafen. Also was hat denn das noch mit Dienstleistung zu tun? Weil wir haben halt leider zu wenig Personal. Ja, sorry, dann hast du das falsch gemacht, wenn du zu wenig Personal hast. Also das geht nicht. Das ist nicht gut. Diese Entwicklung betrachte ich mit Sorge und das müssen wir schnellstens in den Griff bekommen. Das nächste Thema, Pandemie. Ja, im Moment, sagen wir mal, ist das jetzt nicht so im unmittelbaren Fokus, weil die Restriktionen sind mehr oder weniger fast überall aufgehoben. Man kann sich wieder frei bewegen. Aber mal schauen, was im nächsten Winter kommt und im Herbst wieder kommt. Das weiß kein Mensch heute. Also ich glaube, dass wir mit diesem Thema auch nicht so hundertprozentig über den Berg sind. Im Moment, ja, schöne Entwicklung, überhaupt keine Frage. Ich hoffe mal, dass das bleibt so. Aber muss das kritisch beobachten. Naja, und das nächste Thema, geopolitische Lage und die daraus sich resultierenden Konsequenzen wie die Verteuerung des ganzen Energiethemas in wahnsinnigen Größenordnungen, das wird natürlich, da machen wir uns nichts vor, auch einen bremsenden Effekt haben, weil wenn das so auf dem Niveau bleibt, dann werden Flugtickets, egal in welcher Form man die jetzt bucht, einzeln oder im Paket mit dem Veranstalter, die werden einfach teurer. Das kann man nicht wegsparen. Das geht nicht. Kerosin macht einen großen Teil bei Fluggesellschaften der Kalkulation aus. Und wenn da solche Preiserhöhungen sind, dann gehen die in die Endpreise rein. Die Hotels, nehmen wir mal so ein riesiges Zielgebiet, was auch so unheimlich beliebt ist, für die Deutschen wie die Türkei. Ich meine, bei fast 100% Inflation werden die Hotelpreise nach oben gehen weiter. Die müssen nach oben. Es geht überhaupt nicht anders. Und das wird Auswirkungen haben. Also ich bin mal gespannt. Jetzt im Moment ist viel Nachholbedarf. Das ist toll. Deswegen sind die Zahlen auch im Moment erfreulich. Kann man nicht anders sagen. Ob das im nächsten Sommer dann noch der Fall ist, da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, durch diese Veränderungen in den Preisbildern wird das eine oder andere dann einfach für bestimmte Zielgruppen ein bisschen zu teuer werden. Und dann wird vielleicht dann eher wieder ein Deutschlandurlaub stärker in den Fokus rücken. Also das sind so Entwicklungen, die muss man jetzt abwarten. Und das sind aber nicht alles so richtig positive Signale, ehrlich gesagt.
Du hast ja langjährige Konzernerfahrung und weißt, wie solche Unternehmen ticken. Glaubst du, dass die Touristik insgesamt auf solche negativen Szenarien gut genug vorbereitet ist?
Ich meine, man hat es bei der Pandemie gesehen. Das ist eine Situation, da muss ich auch ehrlich sagen, da kann man sich nicht drauf vorbereiten.
Nee,
Das
klar.
ist einfach gekommen und auf einmal gibt es einen Lockdown und kein Flugzeugpflicht mehr. Also das sind Sachen, darauf kannst du dich nicht vorbereiten als Veranstalter, als Manager in der Touristik. Das geht nicht. Du kannst sicherlich versuchen, dann irgendwann eine langsame Planung wieder aufzusetzen. Aber auch das war ja da schwierig. Dann hast du gerade eine Planung aufgesetzt und hast die erste Flugkette wieder aufgelegt und 3 Wochen später kam dann aus Spanien wieder, nee, jetzt lassen wir wieder keinen mehr rein oder nur mit den und den Restriktionen. Dann bucht wieder keiner mehr. Also das ist extrem schwierig. Bei dem anderen Thema, was so die Preise angeht, das kannst du ja nicht managen. Du kriegst diese Preiserhöhung ja nicht wegverhandelt oder wegdiskutiert. Das geht ja nicht. Also musst du versuchen, das letztendlich so in deiner Kalkulation unterzubringen, dass du halt vermutlich mit einem etwas geringeren Passagieraufkommen, aber trotzdem noch ertragsreich deine Angebote platzieren kannst. Weil vermutlich durch die Preisentwicklung wird das eine oder andere einfach an Passagierströmen kleiner werden. Das wird man nicht aufhalten können. Und insofern ist das sicherlich herausfordernd. Ich möchte jetzt nicht so richtig gerne tauschen, ehrlich gesagt. Das sollen jetzt mal die Jüngeren machen. Ist ja auch in Ordnung. Die machen das ja auch.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich wünsche dir für deine kommenden Aufgaben sehr viel Fortune und hoffe, dass du noch in diesem Jahr dann auch mal mit einer Studienreise wegkommst.
Ja,
Lieber
schauen wir
Detlef,
mal. Ja.
ich danke dir sehr herzlich für das spannende Gespräch.
Okay, Christian, alles Gute für dich. Ja, tschüss.
Lieber Christian, bevor wir uns verabschieden nach dem Gespräch und nach dem Talk der Woche, hast du ja noch eine Meldung für uns rausgesucht, die erzählenswert ist. Lass doch mal hören.
Ja, mein absolutes Highlight in dieser Woche war eine Pressemitteilung von Eurowings. Die haben eigens eine Mitteilung verfasst, um kundzutun, dass sie jetzt geht's los, ein sommerliches Upgrade auf der Speisekarte in petto haben. Und rat mal, was das ist?
Ich weiß es nicht.
Currywurst. Ja, aber nicht nur das. Also zum einen sagen sie, sie seien jetzt die einzige deutsche Airline, die Pommes mit, man höre und staune, veganer Mayonnaise und Currywurst serviere. Und dabei unterschlagen sie natürlich, dass dieses Currywurst-Thema an Bord von Flugzeugen eine uralte Geschichte ist, die ja schon von Air Berlin zum Kultstatus erhoben wurde.
Man könnte übrigens einen eigenen Podcast zu Currywurst starten. Vielleicht sollten wir uns das mal überlegen, anstatt das auf die Speisekarte von uns zu setzen, lieber Christian. Auf jeden Fall eine Meldung wert, um darüber zu schmunzeln. Keine Frage. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Christian Schmicke wieder das Thema der Woche oder auch eine ganz besondere Persönlichkeit aus der Branche hat und mit ihm über ein ganz besonders schönes und wichtiges Thema spricht. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.